Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogeta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Hallo, hallo in die Runde, ihr Lieben. Hier sind wir mit einer neuen Folge von Tupodcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt irgendwie, aber hoffentlich vor allen Dingen gut durch die momentan doch sehr herausfordernde Zeit. Uns geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind gesund und versuchen die Zeit zu nutzen, um uns neben den vielen erschreckenden Informationen, die uns täglich erreichen, auch bewusst auf empowernde und stärkende Inhalte und Tätigkeiten zu konzentrieren. Und ich muss zugeben, ich habe eine Tendenz, meine Sorgen und Ängste, die auf jeden Fall da sind, in viel Arbeit zu vergraben. Und wir haben in den letzten 2 Wochen daran gearbeitet, alle unsere Formate in Online-Formate umzuwandeln. Und am letzten Donnerstag haben wir uns auch schon unsere erste Online-Lesung von Exit Racism für die Mitarbeitenden des Brot für die Welt durchgeführt. Und es hat richtig Spaß gemacht und hat auch richtig gut geklappt. Also könnt ihr ab sofort fast alle unserer Formate von individueller Online-Beratung bis hin zu Online-Workshops buchen. Alle Infos dazu findet ihr auf www.tupoka.de. Ja, und in den letzten Tagen haben wir eben auch versucht, bewusst empowernde und stärkende Dinge zu tun. Zum Beispiel Yoga mit der wunderbaren Jessamine Stanley oder Familienfrühsport mit Alba Berlin. Wir haben viel gezeichnet und gebastelt und dabei schöne und tiefe Gespräche mit unserem Jüngsten über das Leben geführt. Wir haben Tanzpartys mit lauter Musik gemacht. Und das gelingt nicht jeden Tag und das klingt auch nicht jeden Tag gleich gut. Und auch das ist total okay. Was mich aber immer wieder motiviert und mir wirklich Kraft gibt, sind die vielen tollen, stärkenden Momente, die wunderbare Menschen über vor allem ihren Instagram-Account uns bescheren. Zum Beispiel das abendliche Lied von Selina Bostik, die auch schon hier bei Tupodcast war übrigens. Ich nenne ihn jetzt mal Mittags Innehalt-Check mit Pascal Virginie Rotta auf ihrem Insta-Channel The Loving Gaze. Auch sie war schon hier bei Tupodcast. Oder die tägliche Geschichte für Kinder, vorgelesen von der Schauspielerin Janina Klinger, um nur 3 Beispiele zu nennen. Ich liebe euch dafür. Vielen, vielen, vielen Dank. In schwierigen Momenten, die wir, glaube ich, alle momentan haben, gibt mir das so viel Kraft und es baut so eine Verbindung auf zu euch. Ich bin super dankbar. Vielen, vielen Dank. Im heutigen Gespräch spreche ich mit der Aktivistin und Sängerin Tayo Awoshusi Onotur. Und das erste Gespräch, was wir durch Corona nicht gemütlich nebeneinander sitzend in unserem Workshop durchgeführt haben, sondern via Skype. Und daher bitte ich euch auch um ein bisschen Nachsicht, da mir zumindest die Umstellung ja schon ein bisschen schwer gefallen ist und vielleicht merkt ihr das auch an meiner etwas zögerlicheren Art als sonst, aber ich lerne auf jeden Fall dazu und ich finde, es ist trotzdem ein wunderschönes Gespräch geworden. Es ist ein Gespräch über Communities und Forderungen, über Aktivismus und das Elternsein, über Kinder und Rassismus, über Musik, Glauben und Kraft. Musik. In Zeiten wie diesen von Corona brechen bei FreiberuflerInnen, wie wir sind, viele wichtige Standbeine ganz plötzlich weg. Quasi von jetzt auf sofort sitzen wir vor einer finanziellen, existenziellen Krise. Wir möchten aber nicht verzweifeln und trotzdem weiter relevanten, inspirierenden und informativen Content produzieren. Jetzt erst recht. Und wir freuen uns sehr, wenn Tu Podcast dir gefällt und du ein schönes Hörerlebnis hast. Und besonders in diesen Zeiten freuen wir uns wirklich auch sehr, wenn du uns mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. Dies geht entweder mit einem von dir gewählten Einmalbeitrag via PayPal an info@tupoka.de oder als Mitglied bei Steady, wo du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle noch ein riesen Danke an all die wunderbaren Menschen da draußen, die bereits Mitglied bei Steady sind oder uns anderweitig supportet haben. Vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß beim Zuhören von dem Gespräch zwischen Tayo Owusu-Si, Onotor und mir. Übrigens, an dieser Stelle könnte jetzt eine Werbung für dein Unternehmen oder deine Organisation laufen. Denn hier wird sie gehört, da Menschen sich bewusst und aktiv entscheiden, diesen Podcast anzuhören. Du möchtest unsere Reichweite nutzen? Dann sende uns eine E-Mail an info@tupoka.de. Und wenn wir thematisch gut zusammenpassen, bekommst du von uns alle Statistiken und ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf deine E-Mail. Ja, ich bin voller Freude über meine heutige Gästin und ich möchte einen ganz großen Trommelwirbel für die wunderbare, einzigartige Tayo Owusu-Si Onotor. Herzlich willkommen zu The Podcast.
Danke. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich von Herzen ganz doll.
Ah, wie schön. Ich stell dich vielleicht erstmal vor und dann du ergänzt einfach, ne? Also was fehlt, ergänzt du. Genau, du bist R&B, Soul, Jazz Sängerin und du singst in Deutsch und in Englisch und in Romanes. Das ist ganz besonders bei dir, dass du in diesen vielen verschiedenen Sprachen singst. Mhm. Du bist Afro-Synthetzer und Feministin und vor allem aktiv in der Gruppe Ini Romnia, wo du dich für die Rechte von Sinti und Roma einsetzt. Und du bist aber auch super aktivistisch unterwegs in anderen Communities of Color und schwarzen Communities. Und ja, was ergänzt du noch? Was habe ich jetzt vergessen oder noch nicht erwähnt?
Ja, das ist eigentlich schon so, glaube ich, das Wichtigste. Ich darf auch noch Mutter sein. Schreibe gerne und habe vor 3 Jahren, ist es jetzt tatsächlich schon her, einen Film, eine Dokumentation veröffentlicht, die heißt Prallmende, wir über uns, Perspektiven von Sinti und Roma in Deutschland.
Ja, mit dem Film bist du auch ziemlich viel rumgetourt, ne? Also ich habe an vielen verschiedenen Stellen viele Ankündigungen dafür gesehen.
Ja, doch, das die Resonanz war wirklich sehr gut. Das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Also hier in Berlin war das Interesse sehr groß, ist auch nach wie vor, auch nach dieser Zeit noch. Aber auch in anderen Regionen von Deutschland wurde der Film gezeigt. Und dann bin ich auch teilweise auch mit dahin gegangen und auch teilweise mit den anderen Protagonistinnen aus der Doku, die auch dann dabei waren. Genau.
Ah, super. Ja, hoffentlich haben wir nachher noch mehr Zeit, darüber zu sprechen. Mhm. Bin total gespannt. Aber wir haben gesagt, wir steigen erstmal ein mit dem, wie wir eigentlich heute hier sind, weil es ist ein bisschen ein anderes Aufnahmesetting als sonst. Sonst sitzen meine Gästinnen und ich immer auf unserer schönen Couch oder am Tisch zusammen in einem Raum mit Kuchen und Kaffee. Und heute sitzen wir hier und gucken uns über Skype an und nehmen über die Handys auf. Danke, genau. Alice Harsters, für die Tipps. Ja, wie geht's dir in dieser komischen Zeit?
Ja, also mir geht es so weit eigentlich wirklich gut. Ich finde natürlich diese also mal diese ganze Zeit ausgeklammert, also mir als Person geht es so gut, ich bin gesund, alles ist okay soweit. Genau, aber natürlich bin ich so wie wir alle auch ist einfach beeinflusst von dieser jetzigen totalen Ausnahmesituation, die wir ja überhaupt nicht so kennen, die noch nicht mal unsere Elterngeneration in der Form so kennen. Ja, da sind wir jetzt natürlich alle davon eingenommen und das geht mir auch nicht anders.
Ja. Also ich, ja, same. Mir geht's ganz genauso. Es hat irgendwie auch was Bizarres, also sowas, wo ich merke, dass mein Gehirn nicht so ganz hinterherkommt. Hab immer mal das Gefühl, ich fühle mich wie in so einem Blockbuster-Film, der jetzt so abläuft, als hätte man das schon in irgendwelchen Szenarien, in irgendwelchen Filmen gesehen.
Ja.
Und jetzt ist es irgendwie so real und ich merke, dass ich manchmal so eine komische Distanz habe, weil ich nicht so genau weiß, ja, weil mein Gehirn einfach irgendwie nicht so ganz klarkommt. Aber wir sind auch viel zu Hause, eigentlich immer zu Hause, bis auf den kleine Runde um den Block.
Genau.
Und arbeiten viel von zu Hause. Und ja, Tayo, wir haben im Vorgespräch nochmal rekapituliert, wie wir uns kennengelernt haben. Worauf sind wir da gekommen?
Also es gibt verschiedene Schnittpunkte und Gemeinsamkeiten, aber tatsächlich sind wir, glaube ich, über eine Gruppe für Eltern schwarzer Kinder hier in Berlin zusammengekommen, haben uns darüber kennengelernt und genau, also über die Kinder eigentlich sozusagen.
Ja, und wir haben auch uns erinnert, dass die Kinder, ich weiß, also ich habe diese Gruppe damals ins Leben gerufen, als ich zurückkam aus Frankreich 2012. Also ich glaube, ich habe die aber erst 2013 oder 14 oder so angefangen. Mhm. Und mir war irgendwie auch ganz wichtig, dass vor allen Dingen auch schwarze Eltern dabei sind.
Ja.
Und ich weiß, dass unsere Kinder, die sind ja ungefähr gleich alt, die Älteren, also deine ältere Tochter und mein jüngster Sohn, so rum, die waren noch richtig im Kindergarten, ne? Die waren noch richtig klein.
Genau, die waren wirklich noch so im Kleinkindalter, ja, genau. Auch so in dieser Zeit, glaube ich, in der man als Elternteil auch so nach Kontakten sucht, für die Kinder noch, ne? Wo sie das noch nicht so selbstständig machen. Mittlerweile hat sich das geändert. Aber genau, auch und auch natürlich, um zu schauen, denen irgendwie so einen Raum zu geben, auch mit anderen schwarzen Kindern zusammen zu sein. Das war, die Gruppe gibt es ja immer noch, ne? Die Treffen gibt es immer noch. Auch, wenn ich das meistens nicht schaffe, da dabei zu sein, leider. Aber genau, es ist mir auch nach wie vor wichtig, dass meine Kinder auch diesen Raum haben, sich auch identifizieren können mit anderen schwarzen Kindern, abgesehen von den Schule, Kita, Räumen, denen sie sich halt sonst so bewegen. Und hab schon das auch irgendwie ganz, ganz guter und so wertschätzende Erinnerung.
Ja, ich auch total. Wir hatten auch ein schönes Gelände. Das war so eine Kita. Also ich glaube, die Kita, in der mein Sohn damals ging. Und die hatten so einen schönen Spielplatz, in dem wir da mit Wasser und ich weiß noch, ich habe da so Erinnerungen an schöne Sommertage. Und jetzt gerade, wo wir hier alle irgendwie zu Hause in Quarantäne, weltweiter Quarantäne sitzen, dann zehrt es mich noch viel mehr so an, oder zehre ich noch so viel mehr an diesen Erinnerungen.
Ja.
Von Zusammensein.
Ja. Ja, natürlich, total.
Ja, also ich ich wusste das auch schon und du hast mir davon auch schon erzählt, aber jetzt in Vorbereitung zu dem Podcast habe ich auch nochmal genauer nachgelesen und deinen Wikipedia-Eintrag gelesen. Dann habe ich gesehen, deine Mama hat auch einen Wikipedia-Eintrag, dein Papa hat einen Wikipedia-Eintrag.
Und, ja.
Du bist in einer Familie groß geworden, wo deine Mutter Bürgerrechterin ist. Oder war auch und auch noch ist. Und dein Vater ist Musiker und ich bin, mich treibt ja immer auch selber in meiner eigenen Biografie, in meiner Auseinandersetzung die Frage um, wann hat meine Politisierung begonnen? Wie wurde auch rückblickend über Rassismus und andere Diskriminierungsformen in meiner Herkunftsfamilie gesprochen oder eben nicht gesprochen?
Yeah.
Und mich würde interessieren, inwiefern, wie das bei dir war, in so einem aktivistischen Haushalt groß zu werden, Herkunftsfamilie, und inwiefern bei dir als Kind über diese Sachen gesprochen wurde, über gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen.
Ja, ja. Ja, also ich hatte vielleicht ja einfach das Glück, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Habe mir das ja genauso wenig ausgesucht wie wir alle. Aber meine Mutter hat mit der Bürgerrechtsarbeit der Sinti und Roma in diesem Kontext angefangen zu arbeiten. Da war ich, glaube ich, 9, ungefähr 8, 9, also im Alter meiner Tochter jetzt zu sagen. Aber auch davor schon, glaube ich, einfach durch die durch ihre Beziehung, durch ihre Ehe, sozusagen als, also mein Vater als schwarzer Mann, als Migrant sozusagen hergekommen ist zum Studieren und meine Mutter als ja Deutsche, aber nicht nur Deutsche, sondern eben als Sintetzer, die ja immer auch sozusagen nach außen irgendwo verortet wurde in ihrer eigenen Heimat, mit eigener Kultur, mit eigener Sprache, mit der Verfolgung der ganzen Geschichte und so weiter. Es war schon so a lot of package und ich glaube, dadurch, also durch dieses Zusammenkommen praktisch meiner Eltern haben die sich praktisch als Paar schon so damit irgendwie auseinandergesetzt, ne, bevor ich überhaupt da aktiv dabei war sozusagen. Und haben aber, glaube ich, dann waren die da schon so auf so einem Level, auch mich sehr, sehr viel zu stärken, einfach von zu Hause aus, weil sie ja auch selber schon in ihrer, in ihrem Prozess ihrer Ehe, ihrer Beziehung auch ganz viel Widerstand sozusagen auch mit angehen mussten. Es waren jetzt nicht alle auf von allen Seiten ganz erfreut, irgendwie über, ne, man muss sich vorstellen, so Mitte 70er und nochmal eine ganz andere Zeit irgendwie als heute und genau, die verschiedenen kulturellen Hintergründe und so weiter. Und es war für die tatsächlich nicht einfach und dadurch haben die sich schon so zusammengerafft, glaube ich, und waren da schon relativ klar auch, wie sie, glaube ich, damit umgehen. Also so würde ich es jetzt als so rückblickend also klar, beschreiben. Du meinst
im Sinne von, wie sie mit dir dann als Kind, als Tochter dann über diese Themen sprechen.
Genau, genau. Also ich hatte, was ich halt zum Beispiel aus der schwarzen Community oft höre von Geschwistern, so diese Identitätsfindung machen wir ja alle durch mit dem Erwachsenwerden, aber praktisch so zu sich selbst als schwarze Person so anzunehmen, diesen Prozess und so weiter, das habe ich nicht, so kann ich nicht so nachempfinden so ganz, weil ich das nicht so hatte. Also ich war da immer relativ gestärkt eigentlich von zu Hause aus, auch wenn der größte Teil der nigerianischen Familie leider nicht hier war und mit denen ich leider nicht aufgewachsen bin. Aber trotzdem gab es andere Schwarzräume mit schwarzen Menschen, die mit denen ich aufgewachsen bin. Also mein Vater ist hierher gekommen als Student, eigentlich hat Maschinenbau studiert und es gab viele andere Studenten auch aus Nigeria und auch aus anderen afrikanischen Ländern. Und die haben dann so sich so einen Verein irgendwann, also durch Freundschaften, Beziehungen, so einen Verein gegründet. Dieser Verein, den gab es dann ganz lange. Und der sind wir praktisch Kinder später auch mit diesem Verein sozusagen groß geworden. Es gab so Community-Treffen, da hat man zusammen Familien gefeiert, Feiern gemacht oder einfach so am Wochenende getroffen, die ganzen Familien mit ihren Kindern und so weiter. Und dadurch, dass mein Vater ja auch schon in der Musik so aktiv war, hat er auch mit vielen Afroamerikanern, also Musikern, die teilweise im Militär waren, gespielt und anderen afrikanischen Musikern. Also bin ich schon sozusagen mit diesem ganzen Umfeld groß geworden. Das war halt mein Umfeld, so, ne? Und meine Mutter hat dann eben, als ich so im Grundschulalter war, mit dieser politischen Arbeit begonnen, ist da so als Quereinsteigerin irgendwie reingerutscht und war da sehr, sehr engagiert die meiste der Zeit, so eigentlich, die ich so zurückdenken kann. Von daher hatte ich ja von zu Hause einfach schon viel Empowerment tatsächlich und auch viel so offene Gespräche über Rassismus, über Identität, über auch schon so viele einfach so Handlungsstrategien, ne? Das wurde mal so alles klar besprochen oder wenn irgendwas war in der Schule, meine Eltern sind sofort hingegangen, haben da auf den Tisch gehauen und so weiter. Also das war so für mich total klar, dass das irgendwie passiert. Und so habe ich dann auch, bin ich auch so damit aufgewachsen, auch mich zu wehren, auch zu wissen, wer ich bin. Einfach zu wissen, okay, so wie ich bin, bin ich super. Und also das war einfach so. Und dann auch dadurch, dass ich wahrscheinlich relativ früh, also auch schon mit 9, angefangen habe, auf der Bühne zu stehen mit meinem Vater, das hat natürlich auch vielleicht noch dazu beigetragen, ne, so irgendwie einen Platz zu finden in der Gesellschaft, sich zu behaupten und vielleicht nicht so schnell klein beizugeben oder so weit, ja, und so weiter. Und ja, deswegen bin ich vielleicht nicht so das Durchschnittsbeispiel jetzt für schwarzes Aufwachsen in den 80ern, 90ern in Deutschland oder so. So. Das war halt so, sind dann so meine Hintergründe. Genau.
Das klingt total, ich wünschte, es wäre das Durchschnittsaufwachsen, ehrlich gesagt. Ach, mit 9 Jahren hast du schon auf der Bühne gestanden mit deinem Vater und dann gesungen, oder?
Genau, das waren so die ersten, Erfahrungen, so das erste Mal. Und dann so ab 12 war ich dann sozusagen mit in der Band, erst so als Special Guest und dann später auch so als festes Bandmitglied. Genau. Mhm.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, die Frage, die ich jetzt als nächstes habe, oder es ist eigentlich, ja genau, oder worüber wir als nächstes sprechen wollten, ist einfach, ist dein Aktivismus heute? Mhm. Und man könnte ja eigentlich sagen, ja klar, also du bist in dieser aktivistischen Familie groß geworden, wo viele diese Themen schon früh besprochen wurden, du mitbekommen hast, wie deine Mutter als Bürgerrechterin kämpft und sich aktivistisch auseinandersetzt. Und und du bist heute auch Aktivistin und machst ganz viel in vielen verschiedenen Bereichen, Communities. Und erzähl einfach davon. Ich bin total gespannt. Ich weiß natürlich schon viel und habe dich schon erlebt und gehört und bin total fasziniert und begeistert und möchte, dass noch mehr Menschen davon hören. Erzähl davon, bitte, bitte.
Ja, okay. So die aktivistische Arbeit hat schon auch praktisch mit meiner Mutter zu tun und der Bürgerrechtsarbeit, die sie gemacht hat. Dadurch hatte ich natürlich relativ schnell einen Kontakt auch zu verschiedenen damals noch Jugendgruppen. Da war ich auch mal in der Mediengruppe gewesen. Das war noch vor meiner Zeit in Berlin. In Baden-Württemberg bin ich aufgewachsen. Das war aber eine Mediengruppe in Rheinland-Pfalz, wo junge Sinti und Roma gemeinsam haben wir ein Magazin, das dort im regionalen offenen Kanal ausgestrahlt wurde. Mhm. Haben wir ein Magazin produziert über, ich glaube, ein Jahr oder so. Und das waren auch so die Anfänge, praktisch sich damit so auseinanderzusetzen. Dann bin ich ja nach Berlin 2004, glaube ich, war das, umgezogen und habe dann hier ganz tolle Frauen kennengelernt, auch sozusagen durch schon in der Arbeit drin sein und Workshops geben und irgendwelche Veranstaltungen mit konzipieren und so weiter, habe ich dann andere Sintezer und Roma ja hier kennengelernt in Berlin. Und durch Freundschaften und politische Arbeit zusammen ist dann die INI-Romnia entstanden vor 10 Jahren. Die INI-Romnia ist eine Initiative von Sintezer und Romnia, also Sinti und Roma-Frauen. Wir sind zusammengekommen, weil wir alle aktiv irgendwas machen wollten in verschiedenen Bereichen gegen den spezifischen Rassismus gegen Sinti und Roma. Und das passierte so in Form von Demonstrationen, in Form von anderen öffentlichen Kundgebungen, Veranstaltungen und so weiter, aber auch viel so Arbeit so nach innen. Und die Gruppe ist tatsächlich so die, soweit ich weiß, die einzige Gruppe, die eine reine Frauengruppe ist. Das erste und das zweite, die einzige Gruppe, in der Sintezer und Romnia zusammen praktisch sind in der Gruppe. So. Mhm. Und genau, aus dieser Gruppe INI Romnia hier in Berlin, die mittlerweile jetzt in der INI sind mittlerweile nicht nur Berlinerinnen, sondern auch Frauen aus dem restlichen Bundesgebiet. Aus der INI Romnia ist dann die Idee entstanden, dass ein feministisches Archiv zu eröffnen, Romani Pen. Und das war 2015. Und da arbeite ich auch mit und bin auch bei Romani Pen aktiv, momentan im Vorstand. Gemeinsam mit Isidora Randjelovic und Jane Weiss, Dr. Jane Weiss. So eine wichtige Veranstaltung, von der uns die meisten Menschen so gerade in Berlin, aber auch teilweise außerhalb kennen, ist der Romnia Power Month. Kennst du ja auch. Ja. Genau, ist eine Veranstaltungsreihe, die einen Monat lang geht, also vom 8. März, Internationalen Frauenkampftag, bis zum 8. April, also Internationalen Tag der Romnia.
Yay, das ist gerade jetzt. Genau, schade, dass jetzt, es jetzt...
Eigentlich wären wir jetzt total im Stress und Freude und wieder Stress und Arbeit und Veranstaltung und so weiter. Genau, und wir haben halt diese Idee umgesetzt und jetzt schon seit mehreren Jahren, dass praktisch in diesem Monat verschiedene Veranstaltungen zur Sichtbarkeit von Sintesa und Romnia aus feministischer Perspektive beitragen. Und das findet ganz verschiedenen Veranstaltungen statt. Das sind Konzerte, das sind Lesungen, Panels, Begegnungen und so weiter. Und da haben wir sehr viele Kooperationspartnerinnen hier, die das unterstützen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und seit letztem Jahr auch bundesweit haben wir das durch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen hinbekommen, dass der Romnia Power Month nicht nur in Berlin stattfindet, sondern auch in anderen Städten in Deutschland. Und dieses Jahr wäre das tatsächlich die Premiere gewesen, das europaweit auszuweiten. Genau. Da gibt es in Rumänien eine feministische Organisation, die nennt sich E-Romnia. Und die hatten praktisch vor, parallel sozusagen mit uns den Romnia Power Month zu begehen, auch mit Veranstaltungen eben dort vor Ort. Das ist jetzt natürlich alles erstmal verschoben und wir hoffen und haben vor, das einfach zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. Ja, genau. Ja.
Ja, schön. Mhm. Und du sagst, ihr arbeitet ihr arbeitet viel nach außen, also aktivistischer Arbeit nach außen, viel Erklärungsarbeit Erklärungsarbeit auf der einen, aber auch politische Forderungen und so weiter, strukturelle Forderungen. Und ist da auch ein Aspekt von Empowerment? Also natürlich ist das immer auch empowernd, aber habt ihr auch Empowerment-Workshops für euch selber, Empowerment-Settings, Gruppen, wo ihr euch stärkt, die quasi nur innerhalb der Gruppe dann stattfinden?
Ja, die gibt es auch. Wahrscheinlich viel zu wenig, weil wie das immer so ist bei Frauenorganisationen, sind alle irgendwie fleißig am Arbeiten und setzen irgendwie viel um. Das gibt es auch. Ja. Und ich glaube auch, dass aber auch teilweise die Arbeit, die wir machen, uns auch schon irgendwo empowert. Weil,
auf jeden Fall.
Ja, weil wir einfach, wenn ich jetzt mal zurückblicke zu meiner Elterngeneration sozusagen, denen können wir das ja eigentlich verdanken, dass wir heute dort stehen, wo wir sind und sagen können, ja, wir machen auch Empowerment und so weiter. Das können wir denen ja tatsächlich verdanken, weil sie haben ja praktisch sozusagen den Grundstein gelegt überhaupt, ne, dass wir heute da stehen, wo wir eben stehen, und mussten sich noch viel mehr mit dem Nationalsozialismus, der Geschichte, der Aufarbeitung, der Anerkennung, der Verfolgung und so weiter auseinandersetzen. Sodass wir heute das auch noch natürlich machen, ganz klar, aber auch zum Beispiel sagen können, okay, wir haben zum Beispiel einen Romnia Power Kalender, den wir rausbringen seit mehreren Jahren, und da sind dann auf jedem Kalendermonat eine Frau, die praktisch da gezeigt wird mit ihrer Geschichte und so weiter, und andere Materialien und anderes, was man nach außen bringen kann. Wir können uns damit beschäftigen. Also das ist ja auch schon einfach toll, dass man das zeigen kann, dass man das hat für sich selbst, dass du das mit nach Hause nehmen kannst, deinen Kindern zeigen kannst, dass du selbst das als Material benutzen kannst und so weiter. Also genau, also dieses Zusammensein und auch einfach so dieser Space, in diesem Raum sozusagen zu arbeiten, ist für mich schon wirklich so ein Luxus auch, weil, absolut, ja. Weil es einfach ja. so Räume sind, wo du einfach so vieles nicht erklären musst, wo du, ja, mhm. es schon auch so ein safer Space, würde ich sagen, auch ist. Deswegen ist es natürlich Arbeit, ganz klar. Und wir arbeiten eigentlich auch natürlich, wie das immer so ist, auch bei Vereinen, die viel ehrenamtlich machen, natürlich viel mehr als eigentlich das von den vorhandenen Ressourcen eigentlich möglich wäre. Mhm. Aber trotzdem ist es ja auch so ein Stück zu Hause irgendwie, ne?
Ja, genau. Klar. Natürlich. Und auch allein diese Ressourcen zu haben, wenn es auch, also die Ressourcen zu haben, und natürlich sind es immer noch nicht genug finanzielle Ressourcen, noch nicht genug Unterstützung von den großen Strukturen für Vereine und Strukturen von marginalisierten Gruppen, mhm. Aber trotzdem, dass wir Zugänge da haben, dass wir das nutzen können, dass wir ja Zeit, dass wir uns kennenlernen, dass wir nicht so in der Vereinzelung sind, dass wir auch Repräsentation, ne, das, was du angesprochen hast, dass es auch Vorfahren gibt, irgendwie, auf die wir verweisen können, von denen wir lernen können, Elders quasi, dass ja die Generationen vor uns jetzt gar nicht so unbedingt hatten. Jetzt, ich spreche jetzt für die schwarze Community zum Beispiel. Und ne, wir haben jetzt Theodor, Michael oder wie auch immer schwarze Menschen, die vor uns gegangen sind, diese Wege und auch schon irgendwie Sachen erkämpft haben, viel krassere Kämpfe kämpfen mussten. Und wir jetzt irgendwie diese großen Schuhe füllen können, aber auch ein Stück weit, also ich hatte das im Podcast mit Jasmin Eding und Ria Cheatham gesagt, das ist wie so ein Staffellauf über die Generationen und der Staffelstab wird immer ein Stückchen kleiner und ein bisschen leichter. Und dass das auf jeden Fall auch total empowernd ist, das absolut, und kann ich total auch unterschreiben und nachvollziehen. Und gleichzeitig denke ich auch immer daran, wie sehr jetzt für mich persönlich diese Arbeit auch, also wie ich trotzdem auch auf meine Ressourcen achten muss, so. Und ne, also und wie oft eben, du hast es ja auch schon angesprochen, so weiblich sozialisierte Menschen auch eine Tendenz haben, also wird ihnen auch zugemutet, aber eine Tendenz haben auch zu, ja, einfach über ihre Ressourcen die ganze Zeit zu arbeiten, weil es ihnen auch auferlegt wird, ne? Ist gar keine Frage. Aber deswegen hatte ich so noch gefragt, so nach Räumen des Ausatmens und des Innehaltens gemeinsam oder so. Genau. Ja, eine Frage, die mich interessieren würde, du bezeichnest es ja auch als Afro-Synthesizer, und gibt es denn auch eine schwarze Community innerhalb der Sinti- und Roma-Community? Mhm. Also es gibt natürlich dich und deswegen gehe ich davon aus, dass es noch mehr gibt, aber gibt es auch da Vernetzungen, gibt es da Verbindungen?
Ja, das ist eine spannende Frage, finde ich, weil das, glaube ich, ein Thema ist, das ja gar nicht so bekannt ist, einfach in der, auch in unseren Räumen, glaube ich, nicht so bekannt ist. Genau. Also in der Iniromia, in der ich bin, bin ich jetzt zufälligerweise die einzige schwarze Frau. Aber es gibt natürlich schwarze Synthesizer, schwarze Omnia, außer mir auch noch, aber natürlich relativ wenige. Deswegen so von Community tatsächlich kann man es nicht so direkt sprechen. Also Community auch verstehe ich ja auch immer so ein bisschen auch als politischen Raum irgendwo, ne?
Ja, genau.
Und dafür sind einfach, also sind es wahrscheinlich einfach zu wenige Menschen, die dann einfach so verstreut auch leben, sodass jetzt da so ein intensiver Austausch wahrscheinlich nicht so schnell stattfinden kann, dass man das dann Community nennen könnte. Genau. Also ich hatte halt das Glück, nochmal wieder so auf meine Familiengeschichte zurückzukommen, dass ich halt noch zwei Cousinen habe, die auch schwarz sind, und von daher war ich halt auch da echt irgendwie gesegnet, weil, oder wir drei so miteinander. Genau, weil wir, also drei Mädels sozusagen auch schon so zusammen aufgewachsen sind, dadurch dann halt auch sozusagen dieses dass wir praktisch als schwarze Kinder innerhalb dieser Sinti-Community, so familiären Kontext, sage ich mal, eigentlich dann auch nicht so alleine waren. Und dann gibt es sogar noch in unserer Verwandtschaft, um jetzt mal so ganz privat zu bleiben, noch weitere Leute, auch in der vorherigen Generation, die auch schwarze Personen sind. Und es gibt zum Beispiel auch in den USA relativ viele auch schwarze Romja, die sich auch so ein bisschen miteinander vernetzen. Da habe ich jetzt aber nicht so den Einblick einfach. So, ich bin da so ein bisschen online irgendwie verbunden, aber natürlich nicht vor Ort. Deswegen kann ich das jetzt, so viel dazu sagen. Genau. Wenn wir uns die schwarze deutsche Geschichte anschauen, dann haben ja auch viele unserer Geschwister auch eine Verbindung zu den USA durch die damalige Besetzung hier des amerikanischen Militärs. Es waren ja auch sehr viele Afroamerikaner hier in Deutschland. Und da gibt es zum Beispiel auch eben Verbindung zu der Community von Sinti und Roma, dass auch einige auch praktisch AmerikanerInnen sind. Genau. Aber ja, es gibt Leute, ich kenne auch persönlich andere schwarze Sinti oder schwarze Roma. Aber es ist natürlich eine sehr kleine Gruppe innerhalb einer kleinen Gruppe. So.
Ja. Genau. Ja. Ja, ja, ich habe gerade so, während du erzählt hast, habe ich so an das Bundestreffen gedacht von der ISD und das ist da ja auch, also da gibt es ja auch innerhalb des Bundestreffens und Räume für unterschiedliche Communities und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre es schön, da auch mal so einen Raum zu öffnen für schwarze Roma und Sinti, wenn es das denn gewünscht wäre oder wenn das, also wenn ich so denke in Form von welche Forderungen oder welche Wünsche gäbe es vielleicht an die schwarze Community. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, da so einen Ort zu bieten, zu eröffnen.
Ich fände das natürlich toll, da würde ich mich ja freuen, auf jeden Fall wäre ich da dabei, ja.
Wir haben auch wir haben ja uns beide auch connected über das Mama-Sein von schwarzen Kindern und haben auch einige Male auch ausgetauscht und auch in jüngster Zeit, also gar nicht so lange her, dass wir darüber zu dem Thema auch telefoniert haben und uns ausgetauscht haben, was ja auch super gut tut, zu Vorfällen oder Dingen, Fragen, die wir haben. Und ich kriege immer mal wieder Fragen von anderen Eltern, vor allen Dingen weißen Eltern, dazu, wie sprecht ihr oder wie sprichst du, also ich jetzt, mit meinen Kindern über das Thema Rassismus? Und also ich habe schon relativ früh angefangen, mit meinem jüngsten Sohn über Rassismus zu sprechen. Ich muss dazu sagen, dass ich schon sehr früh Mutter geworden bin, also mit 18 und eben auch selber da noch in meiner Politisierung total drin war und auch noch überhaupt gar nicht die Worte hatte bei dem großen Sohn und er quasi meine Politisierung so live dann miterlebt hat und auch die Veränderung meiner Sprache, meines Blickwinkels, meiner Perspektive und ist da so mit reingewachsen. Und bei meinem jüngeren Sohn, der ja 12 Jahre später geboren ist, war ich da schon viel fester, viel stärker bei mir und war ja auch schon, habe schon angefangen, diese Arbeit zu machen und so. Und gebe ja auch diese Workshops für Eltern schwarzer Kinder. Und ich merke, dass ich mit meinem jüngsten Sohn und jetzt auch mit meinem großen Sohn auf jeden Fall schon früh angefangen habe, auch das Wort Rassismus zu benennen. Ich merke, dass es oft bei weißen Eltern so eine ganz große Scheu gibt davor, oh Gott, das Wort bloß nicht zu erwähnen. Wobei ich eher den Ansatz verfolge, dass Kinder Worte brauchen. Also mein großes Ding war, dass ich keine Worte hatte. Und deswegen wollte ich das halt verhindern bei meinen Kindern. Also meine Kinder, ich bin mir dessen bewusst, dass meine Kinder Rassismus erleben. Und zwar schon immer. Aber das, was halt fehlt, sind die Worte. Oder das, was fehlt, das ist, das benennen zu können. Um dann eben auch in die Handlung kommen zu können. Oder um sich das von der Seele sprechen, weinen, schreien zu können. Und ich glaube, dass, wenn ich zurückblicke, dass mein jüngster Sohn, der war, glaube ich, 3, als ich das erste Mal das Wort Rassismus erwähnt habe, als tatsächlich ein rassistischer Vorfall in seiner Kita passiert ist. Mhm. Und meine Frage, lange Vorrede, meine Frage ist, wie lebst du das in deinem Alltag und welche Hürden hast du da oder auch nicht oder
Ja. Also ich rede mit gerade jetzt meiner Tochter, die ja mittlerweile auch schon 8 ist, relativ offen über das Thema. Ich schaue immer so ein bisschen, was sie gerade beschäftigt oder mit was sie gerade ankommt. Dann hat sie zum Beispiel mal ein Buch sich ausgeliehen. Also sie liest sehr, sehr gerne und dann hat sie sich ein Buch ausgeliehen. Ich hatte mir vorher nur die Rückseite angeschaut und es schien irgendwie okay und habe nicht nochmal so gut reingeschaut. Und dann war halt in dem Buch der rassistische Begriff für Sinti und Roma, den sie vorher noch nie gehört hat, praktisch. Also sie hat schon Bücher gesehen in meinem Bücherregal, aber hat das irgendwie noch nicht so nachgehakt so richtig und hat das aber auch noch nie aktiv gehört irgendwo, zum Glück. Und ja, dann hat sie es halt darüber gesehen, was natürlich ein bisschen frustrierend ist, einfach zu sehen, okay, es gibt immer noch diese Bücher, so,
ja.
Die halt so auch noch von einer Stiftung empfohlen werden, als besonders wertvoll zu sein, angeblich. Und da habe ich dann ganz klar, sie hat das aber verstanden, dass ein rassistischer Begriff ist, ohne ihn zu kennen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und dann habe ich das auch mit ihr besprochen und so weiter. Und habe auch überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wollen wir irgendwie da hinschreiben? Oder was willst du jetzt damit machen? Und so weiter. Und am Endeffekt haben wir jetzt nichts groß als Aktion gemacht. Ich habe das Buch dann auch noch mal mitgenommen ins Archiv. Also als wir unsere Teamsitzung hatten, haben das da auch noch mal besprochen und so. Und das hat sie auch mitbekommen. Und das alleine fand sie schon total toll, als ich dann zurückgekommen bin. Ja, was haben jetzt die anderen gesagt? Dann habe ich mit meiner Mutter zwischendurch auch noch mal darüber telefoniert, die sich ja auch viel mit der Kinderliteratur auseinandergesetzt hat in ihrer Arbeit und so. Und dann so dieses Ganze drumherum, das war für sie schon total super. Vielleicht sogar besser, als hätte man jetzt an die Autorin geschrieben. Weil sie einfach gesehen hat, okay, wir reden darüber, es ist nicht okay, da wird darüber gesprochen, da wird darüber, die Oma sagt auch nochmal was dazu und so weiter. Und das war dann irgendwie schon so als Ganzes dann irgendwie total okay. Und dann wusste sie das. Wir wollen alle gerne unsere Kinder davor beschützen, aber es ist halt total klar, dass das halt nicht funktioniert so. Ne? Und ich versuche ihr halt das zu erklären an den Situationen, an denen es passiert, so. Und also ich setze mich jetzt nicht mit ihr hin und sage, ja, ich erkläre dir jetzt mal, was Rassismus ist oder so, sondern es kommen halt Situationen auf und je mehr sie liest, und sie liest sehr viel, desto mehr Fragen entstehen natürlich. Dann versuche ich ihr das halt dann an dieser Situation irgendwie zu erklären. Was ich auch bei ihr toll finde, ist, dass sie dann auch teilweise selber aktiv wird. Zum Beispiel, sie hat im Musikunterricht auch bei einem Lied nicht mitgesungen. Sie liebt zu singen hat aber bei einem Lied nicht mitgesungen. Alle Kinder lernen lesen.
Dieses Lied, oh mein Gott, das will irgendwie nicht verschwinden.
Das bleibt immer, spätestens zur Einschulung. Und da hat sie dann nicht mitgesungen und dann hat die Lehrerin auch gesagt, Mensch, warum singst du denn nicht mit und so. Und dann hat sie gesagt, ja, in dem Lied ist etwas, das ist ein Wort und das finde ich nicht okay. Und dann ist die Lehrerin mit ihr so vor die Tür und hat das mit ihr so alleine besprochen, hat sie das erklärt. Und dann haben die danach den Text gemeinsam umgedichtet. Die Lehrerin hat dann der anderen Musiklehrerin und der Rest der Klasse erklärt, dass es eigentlich nicht okay ist und stimmt und so. Ne? Da hat sie ja recht. Und das war natürlich dann ganz toll. Und sie hat mir das dann später erzählt, dass sie wieder zu Hause war. Und ich war dann total begeistert, dass sie da so aktiv, ja, und so mutig irgendwie da so das einfach so rausspricht, weil sie einfach so ehrlich dann ist in dem Moment und sich das auch traut. Und genau, habe das dann auch so veröffentlicht sozusagen auf, ich glaube, Facebook war das. Und da gab es dann auch wieder so eine Reaktion von anderen Geschwistern, irgendwie, die politisch aktiv sind. Und eine Person hat dann sogar eine E-Mail geschrieben an meine Tochter, um nochmal zu sagen, wie toll das ist und so. Habe ich ihr dann vorgelesen. Also sie macht auch positive Erfahrungen dadurch, ja, durch meine Arbeit sozusagen, weil sie ja auch vielleicht, ja, gut informiert ist und aber auch dann natürlich die positiven Dinge, die empowernd sind, ja, die Handlungsstrategien und so. Auch das fand ich auch toll, dass sie einfach so Community über, ja, ein soziales Medium sozusagen kennengelernt hat und da auch irgendwie so ein Feedback bekommen hat. Und da spricht sie heute manchmal noch davon, ja, die fanden das ja alle toll und so. Und das ist ja für sie dann auch natürlich, ja, so, ne? Also genau, es ist natürlich klar, dass wir als, ja, aktive Personen unseren Kindern mehr mitgeben. Also thematisch einfach, dass es halt präsent ist. Sie kriegen immer was mit und so, ne? Und vielleicht auch manchmal etwas, was vielleicht sehr ernst ist für sie als Kinder. Aber ich glaube, dass der Gewinn größer ist. Wenn ich jetzt zurückblicke auf meine eigene Kindheit, dann denke ich, kann ich das schon sagen. Also, dass mir das auch tatsächlich viel geholfen hat. Genau.
Ja. Also das ist großartig. Also ich finde das total toll. Ich kenne ja auch deine Tochter. Ich habe sie jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich stelle mir das einfach das total empowernd und total super und schön toll vor. Und gleichzeitig, also nein, und dazu merke ich aber auch, dass natürlich, also das war natürlich eine ganz tolle Situation. Also dass die Lehrerin so reagiert hat, ist natürlich fantastisch. Also es gibt ja leider auch viele LehrerInnen, die jetzt nicht so toll reagiert hätten. Also ich erinnere mich, dass mein Sohn eine ähnliche Situation hatte. Der hat das vielleicht auch nicht er hat es vielleicht auch energischer formuliert. Da ging es um den rassistischen Begriff für Indigenous People. Und wurde er dann rausgeschickt und abbestraft. Und das ist natürlich dann nochmal, das ist dann natürlich eine andere Erfahrung, wenn du merkst, dass du mit diesem Wissen, das du irgendwie hast von zu Hause, aneckst oder dieses Wissen dann keinen Beifall hervorruft. Ja. Und deswegen finde ich es total schön, wenn es auch solche Momente gibt und wenn tatsächlich irgendwie LehrerInnen dann auch auf die Kinder hören, was ja, also ja, was nicht immer der Fall ist. Und ich merke auch, dass es auch einen Unterschied macht, natürlich, wie das Delivery ist, also wie die Kinder sprechen, ob die jetzt ganz emotional dabei sind oder schreien oder so, weil sie halt vielleicht einfach sehr, also mein Sohn zum Beispiel wird super wütend, wenn das N-Wort kommt oder so, ne? Dann kann er das jetzt nicht so ganz diplomatisch mitteilen, sondern dann wird er wütend so. Und dann kriegt er natürlich auch eine andere Reaktion. Und ich merke auch, dass es oft, und das ist auch nicht, also ich pauschalisiere jetzt und weiß aber, dass es natürlich im Pauschal nicht so funktioniert, aber dass es schon auch eine andere Reaktion auf Jungs gibt, binär gedacht, als auf Mädchen.
Ja, ne? Total.
Und also ich merke, also dass, wenn ich so überlege, was ich so für Feedback bekommen habe auf meine Kritik, das war dann oft so, oh toll und so und das, danke für die Kritik.
Ja.
Und dass ich merke, dass bei meinen Söhnen oder bei anderen Jungs, schwarzen Jungs, die ich kenne, die Reaktion nochmal eine andere ist.
Total.
Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das dann schlecht ist, also dass es nicht toll ist, unseren Kindern Sachen mitzugeben, das mache ich auch, ne? Und gleichzeitig versuche ich ihm aber auch zu vermitteln, dass dieses Wissen nicht immer gut ankommt. Also er ist jetzt in einer freien Schule, wo er damit sehr gut ankommt, weil die auf einem sehr guten Weg sind und diese Sachen, die er benennt, auch als positives Feedback empfangen. Also als Feedback empfangen, vielleicht nicht positiv, aber als Feedback empfangen und als Chance sehen. Aber ich musste ihm das auch sagen, dass er tatsächlich mit diesem Wissen auch sehr anecken kann. Und das dann auch so, ja, damit er auch damit umgehen kann und gucken kann, möchte ich das jetzt gerade benennen oder nicht? Kann ich das jetzt gerade oder nicht?
Ja,
So.
Ja, sehe ich auch so. Also ich denke auch, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt.
Aber ja, all in all, bin ich total auch deiner Meinung, dass es total wichtig ist, dass unsere Kinder Worte haben für das, was sie erleben und dass es gut ist, wenn sie möglichst viele Räume haben, wo sie merken, dass dieses Wissen auch was zählt. Und ich glaube auch die Tatsache, dass ich diese Arbeit mache, das findet mein Sohn auch total toll und der ist auch total stolz und das empowert ihn auch.
Ja,
ne? Und auch zu wissen, oh, da hören Menschen zu, wenn meine Mutter über Rassismus spricht oder da gibt es Veränderungen, wenn ich erzähle, ja, da waren Leute, die haben jetzt irgendwie was, keine Ahnung, das N-Wort gesagt und jetzt sagen sie es nicht mehr oder so, wenn ich das so runterbreche, dann empowert und stärkt ihn das auf jeden Fall.
Ja, total. Also ich denke auch, dass es trotz allem also auf jeden Fall ein Gewinn ist und für ihn sicherlich ganz, ganz wichtig ist, so in seinem Heranwachsen und Heranreifen auf jeden Fall.
Ja, voll. Ja, du hast es ja schon am Anfang des Gesprächs, hast du schon ein bisschen davon erzählt und du bist ja Sängerin. Und für alle, die dich noch nicht gehört haben und ich wünsche mir, dass jede Person auf diesem Erdball dich und deine Kunst erleben darf, denn es ist ganz außergewöhnlich und ganz wunderbar und eine ganz tolle Stimme hast du und ganz tolle Energie auf der Bühne und so. Ich bin ja großer Fan. Erzähl doch gerne nochmal von deiner Gesangskarriere und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großer Teil deiner Kraftquellen ist.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für das Kompliment. Da freue ich mich auch. Ich bin auch ein Fan von dir, auf jeden Fall. Nein, wirklich. Also ist für mich immer so ganz, auch wenn wir uns leider nicht so oft sehen, aber ich freue mich immer, wenn ich sehe, was du alles machst und ich das dann mitkriege, egal ob das irgendwie dein tolles Buch ist oder Workshops sind, Lesungen sind, Vorträge sind und so weiter. Und ich kriege das mit, meistens über Social Media, aber ist für mich dann immer total präsent und immer ganz wichtig und einfach so zu wissen, okay, du bist da, du machst diese Arbeit. So, ja, wir kämpfen irgendwie alle und so, man weiß, dann fühlt man sich auch ein bisschen alleine und dann aber zu sehen, okay, es gibt einfach so in unserer Community so viele tolle Leute, die super Arbeit machen. Oft alleine, aber wenn man das dann so als Gesamtes sieht, also das ist einfach schon echt sehr beeindruckend zu sehen, was so an Power da ist und das freut mich immer so, wenn ich irgendwas von dir lese, weiß ich immer so, okay, jetzt kommt wieder was Tolles. Ja, also ich bin auch ein Fan von dir.
Ganz genauso. Ganz genauso bei dir. Das ist so gut zu wissen, dass wir irgendwie verbunden sind und dass wir da sind. Und ich erinnere mich, und du erzählst ja gleich wieder deine Gesangskarriere, aber ich erinnere mich gerade, wo du erzählst, an so eine Situation, das war in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich glaube, das war vor einem Jahr oder so. Vielleicht auch ein bisschen länger, da ging es um den MeToo-Hashtag, also der, wo es um Rassismus ging und da warst du auf dem Podium mit, ich weiß nicht, hast du moderiert, ich weiß es nicht mehr genau, aber du warst auf jeden Fall mit Gästin da auf dem Podium und ich war im Publikum und viele andere auch und ich weiß, dass es dann um Wortmeldungen ging und das war eigentlich, hatte die Person, die das, nee, du hast nicht moderiert, aber die Person, die moderiert hat, hat dann gesagt, jetzt ist Stopp und ich hatte mich aber noch gemeldet und die hat mich nicht rangenommen und du warst so krass, das war so ein cooler, also ich habe den Moment so empowernd in Erinnerung, weil du hast irgendwie das Mikro geschnappt und hast so stopp, 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 stopp. Da möchten noch zwei Menschen, es war noch eine andere Person von iPad, was sagen und das ist total wichtig und ich möchte, dass ihr das jetzt hört und das war einfach so ein cooler Sister-Connect-Moment in diesem großen Raum, der halt wirklich ein sehr weißer Space war. Und da habe ich mich auch dir und generell einfach Geschwisterschaft sehr verbunden gefühlt.
Ja, ich erinnere mich noch daran, Genau.
Ja, genau, deine Gesangskarriere.
Ja, hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass ich habe relativ früh begonnen. Das war auch wieder sozusagen durch das Elternhaus beeinflusst. Mein Vater ist auch Musiker, der ist Gitarrist. Ich habe dann relativ früh so ab mit 9 mal so das erste Mal irgendwie mitgesungen. Es war so relativ, zwanglos irgendwie, du kannst doch singen, mach doch mal mit und so, ne? Also, mein Vater hat immer Musik gemacht. Ich bin einfach in diesem Elternhaus groß geworden. In unserem Wohnzimmer stand immer ganz viel Equipment herum, seine ganzen Gitarren und Verstärker und so, ne? Also das mussten wir halt alle so ertragen. aber meine Mutter ist auch eine Musikliebhaberin, also ne, das war schon immer so, Musik war so total präsent. Und genau, dann bin ich da so irgendwie reingekommen, so ganz, ja, über meinen Vater halt auch so ein bisschen geschützt, so sage ich mal, jetzt nicht irgendwie alleine jetzt hier als junges Teenager-Mädchen irgendwie in eine fremde Band, sondern war ja erstmal so mit meinem Vater in der Band. Und genau, hab dann da angefangen zu singen. Das war auch eine Band, die wo immer mehrheitlich auch schwarze MusikerInnen waren. Es war immer so viele Afroamerikaner und auch afrikanische MusikerInnen und ja, so zwei, drei andere. Und genau, so in diese, so bin ich halt sozusagen groß geworden. Ja, dann hat sich das später so irgendwie entwickelt, dass ich dann irgendwann während meines Studiums Multimedia und Germanistik, also was ganz anderes, irgendwie gesagt habe, okay, jetzt mache ich das echt schon irgendwie über 10 Jahre und eigentlich ist das, was ich eigentlich so am liebsten machen möchte, so mit meiner Zeit. Und genau, dann habe ich mich einfach so dafür entschieden, gesagt, okay, ich probiere das jetzt und fange einfach an, irgendwie mehr in dem Bereich zu arbeiten und bin dann auch nach Berlin umgezogen. Und das war eine gute Entscheidung, weil hier habe ich auch dann angefangen, ja, Berlin ist einfach sehr, sehr gut, um so künstlerisch zu arbeiten und gerade im Musikbereich. Es sind hier sehr viele Leute aus, ja, der ganzen Welt, MusikerInnen, die herkommen, die, wo ein Austausch passiert und ja, so viel, viel an Bewegung auch da ist, so in dieser Musikszene. Und genau, so kurz gesagt ist es heute, genau, mache ich Soul, R&B, Jazz, Gospelmusik auch und auch Musik der Sinti und Roma. Ich singe auf Englisch, auch auf Deutsch und auf Romanes. Ja, auf verschiedenen Veranstaltungen. Das überschneidet sich manchmal. Das sind dann auch oft kulturelle, politische Veranstaltungen. Ist aber auch manchmal auch natürlich auf anderen Veranstaltungen, die jetzt ja in anderen Settings sind, so eher so, ja, irgendwie kommerziell oder so. Das ist auch so. Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil ich jetzt gemerkt habe in der letzten Zeit, dass so bei diesen Mainstream-Gigs irgendwie die Leute auch anfangen, das jetzt so mehr zu sehen und auf dem Schirm zu haben. Dass dann da auch, ja, ach so, wir haben jetzt noch mal deine Bio angeschaut und du singst ja auch noch nicht nur auf Englisch. Und das finde ich ganz interessant, dass es jetzt so mehr wahrgenommen wird auch. Ja. Genau, weil sonst so, also eigentlich mehrheitlich immer so die, so der Fokus natürlich liegt auf, okay, ist eine schwarze Sängerin, das sind ja, kommen ja auch schon so bestimmte Bilder einfach, ne, bei ja, den die Leuten,
auf Englisch singen,
genau, so, die dich buchen, ne, dann erwarten sie natürlich auch, dass du irgendwie was weiß ich, Soul singst und nicht irgendwie keine Ahnung, Helene Fischer oder sowas, ne?
Ja.
Also
ja.
Genau, da sind ja auch so bestimmte Erwartungen einfach schon da. Und genau, und dann natürlich jetzt, also es ist interessant einfach zu sehen, das ist mir in letzter Zeit so relativ aktuell aufgefallen, dass das irgendwie, ja, dass das da irgendwie so mehr komischerweise, obwohl wir ja den Eindruck haben, wir verspüren irgendwie mehr etablierten Rassismus, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft. Aber gleichzeitig siehst du auch, dass es dann irgendwie Menschen gibt, die jetzt gar nicht aus so politischen Kontexten kommen, sich gar nicht so auseinandersetzen, die aber anfangen, so ein bisschen weiter zu denken, so ein bisschen weiter zu schauen. Ne? Das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
Ich finde das, also total, ich merke das auch, also diese Gleichzeitigkeit von einerseits politischen Rückschlägen und wo man das Gefühl hat, oh, das geht jetzt hier rückwärts und ne, die AfD und diese Polarisierung und Gräueltaten wie Hanau und so weiter. Und gleichzeitig gibt es aber viel widerständige Perspektiven, Widerstand und viele, viele, viele Menschen, die was dagegen tun wollen und die sich rassismuskritisch auseinandersetzen wollen, yeah. die sich auf den Weg machen. Also ich finde, yeah. das ist beides. Das ist nicht so leicht, das immer in einen Kopf zu kriegen, finde genau. ich. Aber es hat so eine Gleichzeitigkeit und es hilft, finde ich, auch durch diese schwierige Zeit, yeah. da auch yeah. dieses Positive zu erleben.
Ja, total. Auf jeden ja. Fall.
Ja, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Okay. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte, huch, wie ist denn das passiert? Ja. Wir haben auch gerade erst angefangen.
Ja, ja.
ich habe noch zwei abschließende Fragen. Und okay. die eine wäre, was sind deine Kraftquellen? Wo ziehst du Kraft? Wo Inspiration und Kraft zum Weitermachen deines Aktivismus, überhaupt deines Kampfes. Mhm. Und das Zweite ist, was möchtest du den Schwestern, die jetzt zuhören, noch mitgeben?
Mhm. Okay. Ja, natürlich ganz persönlich ist natürlich meine Familie, meine Kinder natürlich für mich eine Kraftquelle, auch wenn die Kindererziehung kostet viel Kraft, aber du bekommst auch sehr viel Kraft und sehr viel Liebe einfach von den Kindern. Und ja, das ist natürlich super schön. Ich glaube, ja, alle, die Kinder sind oder mal Kinder waren, kennen das. ansonsten ist es für mich tatsächlich so, dass ich jetzt gerade, wenn wir jetzt auch über so politischen Aktivismus sprechen, aktuelle Situation sprechen und ja, die Arbeit, die wir machen, sprechen, dann ist es nicht immer einfach, damit umzugehen und so weiter. Aber für mich ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich einfach für mich selber auch in meinem Glauben so eine Ruhe finde und auch so eine, auf jeden Fall, also auch auf jeden Fall als Kraftquelle könnte ich das auch auf jeden Fall bezeichnen. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Genau. Also auch manchmal ist es ja auch schwierig, so, ne, so mit so Widerständen umzugehen, mit Menschen umzugehen, die einfach so hasserfüllt sind. Und das, also da, also kann ich oftmals einfach ein bisschen mich darauf lehnen, so. Sage ich mal, und praktisch das den Glauben nutzen, irgendwie damit umzugehen und da irgendwie nicht total durchzudrehen oder nicht total wütend zu sein ständig oder so, weil ich das schon so als für mich als etwa, also als nicht so was Abstraktes habe, sondern wirklich für mich Glauben ist, also auch in meinem Leben den Glauben, also meinem Alltag sozusagen zu leben. Oder dass ich versuche, das so gut ich es kann. Das ist auch immer ein Auf und Ab. Aber das Tolle ist einfach zu wissen, okay, du kannst dich da drauf verlassen, du kannst dich da drauf werfen, du kannst deine Last da drauf werfen, deine Sorgen da drauf werfen und dann ist alles okay.
Schön.
Genau.
Ja.
Das hilft auf jeden Fall sehr.
Ich. Und noch eine Botschaft für die Schwestern, die zuhören, oder ein Zuruf.
An alle unsere Schwestern, ihr seid wunderbar, so wie ihr seid.
Vielen herzlichen Dank. Liebe, liebe Tayo, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir werden auf jeden Fall nachholen, dass wir uns treffen und dann bei Kuchen und Kaffee oder Tee oder wie auch immer dieses Gespräch fortsetzen.
Auf jeden Fall.
ich danke dir sehr. Es ist mir eine große Ehre, dass du bei Tu Podcast warst und dass wir dieses Gespräch führen durften. Du bist auf jeden Fall eine große Inspirationsquelle für mich und auch schon lange. Und ich bewundere deine Kraft und ich bewundere deine, einfach deine Ausstrahlung, deine inspirierende Art und auch überhaupt deine aktivistische Kraft. Und ich hoffe auf viele weitere schöne Begegnungen mit dir. Und wünsche dir, dass du gut durch diese schwierige Zeit kommst. Vielen Dank, dass du da warst.
Auch, ich kann es eigentlich nur zurückgeben. Also ich freue mich, dass ich hier sein konnte. Ich fühle mich irgendwie total geehrt. Ich habe das mitbekommen vor ein paar Wochen, Monaten. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon läuft mit dem Two-Podcast. Aber dachte auch so, wow, das macht sie jetzt auch, wie cool. Und finde es toll, dass ich dabei sein durfte heute. Ich freue mich über alles, was ich von dir höre, lese. Ich glaube, wenn diese momentane Krise, wie sie ja genannt wird, vorbei ist, dann treffen wir uns auf jeden Fall. Und auf was ich mich auch freue für uns alle, ist, dass wir, glaube ich, die Dinge, die für uns vorher so selbstverständlich waren, ganz, 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 ganz intensiv genießen werden und zu schätzen wissen werden. Auch den Kuchen, den wir dann bei dir essen.
Definitiv den Kuchen. Vielen Dank, liebe Tayo. Liebe HörerInnen, vielen Dank auch an euch fürs wieder Einschalten und Zuhören. Gerne könnt ihr den Podcast wie immer wie wild teilen und uns Rückmeldungen schicken, Fragen schicken. Vielen Dank an euch, vielen Dank an dich, Tayo. Und jetzt tschüss von mir bei von To Podcast.
Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.